Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, in der Moderation habt ihr gehört, dass Gudula das Thema nicht kannte. Das hat mich beruhigt, weil ich es bis heute Nacht auch noch nicht wusste. Die Predigt schon, aber auf den Titel konnte ich mich lange nicht einigen. Und der Titel dieser Predigt lautet: Die Wahrheit zu kennen reicht nicht aus. Die Wahrheit zu kennen reicht nicht aus. Das ist das, was uns hier im zweiten Kapitel vom Matthäus-Evangelium begegnet. Und wir sehen hier gleich in den ersten Versen des zweiten Kapitels von Matthäus, Jesus ist gerade zur Welt gekommen und schon in seiner Geburtsstunde hat Jesus eine faszinierende Anziehungskraft. Ohne dass er ein Wort spricht, ohne dass er irgendetwas tun kann, als Baby kann man noch nicht so viel tun, außer, trinken, und das dann irgendwann ablassen. Er schläft viel, da wird nicht viel passieren, aber wir sehen, dass Jesus eine Anziehungskraft hat und Menschen zu ihm kommen wollen und Jesus begegnen möchten. Und plötzlich treten Gestalten auf, die in unserem Text beschrieben werden als Weise. Man kann auch sagen Magier oder Sterndeuter, die Sterne gelesen haben, das war ihr Job. Und daraus ihre Schlüsse gezogen haben. In Vers 1 heißt es, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland, also aus dem Osten, nach Jerusalem. Es ist übrigens nicht klar, wie viele Weise da auftraten. In unserem Land wird immer von den heiligen drei Königen gesprochen. Allerdings sind das gar keine Könige gewesen, sondern weise Sterndeuter waren in damaligen Zeiten königliche Berater. Also sie waren im Prinzip das Personal des Königs der Regierung und haben dort Ratschläge weitergegeben. Vergleichbar vielleicht im Alten Testament, einige kennen den Propheten Daniel und seine Freunde, die auch eine gute Ausbildung genossen haben und als Berater des Königs fungierten. Wenn er nicht weiter wusste, hat er seine Weisen oder seine Sterndeuter hinzugezogen und hat sich mit ihnen beratschlagt. Es waren oft angesehene und kluge Leute, nicht irgendwie dahergelaufene Menschen, sondern das waren Leute, die hatten auch einen gewissen Status. Wir wissen aber nicht, wie viele es waren. Es können sehr viele gewesen sein oder nur wenige. Wir kommen auf die Zahl 3. Weil ganz zum Schluss uns gesagt wird, dass 3 Geschenke dem Jesus-Baby gegeben werden. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und daher kommt man, okay, vielleicht waren es 3 Personen, weiß man aber auch nicht. Ist aber auch ziemlich egal. Das Matthäus-Evangelium macht an dieser Stelle einen erstaunlichen Punkt, der uns beim Lesen oft nicht einfällt, weil wir irgendwie gewohnt sind, irgendwie diese Weihnachtsszene zu sehen, dass Jesus geboren wurde. Auf einmal kommen da 3 Weise aus dem Morgenland. Übrigens ist ja schon einige Zeit vergangen. Jesus ist nicht gerade erst zur Welt gekommen und die Weisen treffen auch nicht auf die Hirten gleichzeitig. Das sind schon einige Abstände hier. Man vermutet, dass es 1-2 Jahre schon Abstand ist von der Geburt Jesu. Aber auf jeden Fall ist Jesus erst gerade aufgetreten im Evangelium von Matthäus. Er ist zur Welt gekommen und Matthäus macht einen erstaunlichen Punkt, indem er sagt, dass auf einmal Weise aus dem Morgenland, aus dem Osten kommen. Was ist daran so besonders? Das Matthäus-Evangelium, so sagt man unter Bibellehrern häufig, ist ein Evangelium, was besonders eine Leserschaft genoss, die vorrangig jüdisch war. Also jedes Evangelium in der Bibel hat so einen Schwerpunkt an Erzählung, an Thematik und man sagt, das Matthäus-Evangelium hat einen besonderen Fokus, die jüdische Leserschaft, also die Juden der damaligen Zeit zu erreichen mit der Botschaft von Jesus Christus. Und deswegen ist das Matthäus-Evangelium besonders zu Beginn, aber durch das ganze Evangelium hinweg, sehr daran interessiert, dass sich die Schrift im Alten Testament immer wieder erfüllt. Das habt ihr in den letzten Wochen gehört, das habt ihr in diesem Text gelesen und werdet das auch in den nächsten Wochen immer wieder sehen, damit sich die Schrift erfüllt. Damit sich die Schrift erfüllt, wird das und das passieren. Auch hier haben wir wieder Schriftgelehrte, die sagen, ja, der Messias wird kommen, denn es heißt in der Schrift, aus Micha wird dann zitiert aus dem Alten Testament, die Schrift der Juden, Das wurde versprochen und das hat sich jetzt in Jesus Christus erfüllt. Also die Juden sollen angetriggert werden mit dem, das, was eure Hoffnung ist im Alten Testament, wird jetzt in Jesus Christus wahr. So, was ist jetzt so besonders, wenn Jesus zur Welt kommt? Was sollte man erwarten, wenn die jüdische Leserschaft angesprochen wird? Dass vorrangig auch Juden angezogen werden von diesem Jesus, oder? Das ist das, was ein Jude zumindest erwartet, dass der Jude den Messias, den König der Juden, als allererstes erkennt und ihm huldigt, wie wir gelesen haben, und ihn anbetet und ihn preist und ihn zu seinem Meister macht. Und Matthäus schert sich gar nicht um die Gefühle seiner Mitjuden, sondern er bringt ganz zu Beginn, Jesus kommt zur Welt, er hat eine Anziehungskraft, aber seine Anziehungskraft erreicht anscheinend gerade nicht die Juden, sondern Menschen, die gar keine Juden sind. Nicht-jüdische Sterndeuter sind die Ersten, die irgendwie gezogen werden im Evangelium von Matthäus. Und das ist ein Paukenschlag in der damaligen Gesellschaft, in der damaligen Zeit, wo Matthäus gesprochen hat, wo Matthäus geschrieben hat. Was? Sterndeuter? Die versuchen irgendwie in den Sternen etwas zu lesen? Das sind diejenigen, die im Matthäus-Evangelium als erstes zum König der Juden gehen? Man kann sich fragen an dieser Stelle, warum um Himmels Willen überhaupt macht Gott so etwas? Also warum spricht Gott durch einen Stern zu Sterndeutern außerhalb Israels, weit weg, sind wahrscheinlich viele Monate gereist? Warum spricht er zu ihnen auf diese ja, fast absurde Art und Weise mit einem Stern, einem wundersamen Stern, der ihnen den Weg weist? Was ist denn das für eine Art und Weise Gottes, Menschen auf sich aufmerksam zu machen? In dem Propheten Jesaja 65, Vers 1 heißt es, sehr kritisch spricht hier Gott zu seinem Volk Israel. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Hier wird etwas angekündigt vom Propheten Jesaja in das Volk der Israeliten, der Juden. Ihr kennt Gott und wenn er euch ruft, dann seid ihr sehr, sehr lahm zu gehen. Und ihr könnt euch nicht aufraffen. Und ich sage euch, ich werde mich Menschen zeigen, die nicht nach mir gesucht haben. Menschen, die meinen Namen nicht kannten, werde ich mich offenbaren. Und ich werde sie zu mir ziehen. Auch euch zum Zeichen, euch zur Eifersucht zu reizen. Merkt ihr, was hier geschieht? Menschen, die eigentlich gar nichts von mir wissen, kommen auf einmal zu mir. Wo seid ihr? Wo seid ihr, die ihr um mich wisst, die ihr meinen Namen kennt, die ihr mein Wort kennt, meine Gebote kennt? Ihr lebt nicht danach und jetzt seht ihr, dass Menschen, die mich nicht suchten, auf einmal finden werden. Das zeigt uns in diesem ersten Vers allein, was Matthäus hier bringt. Gottes Wege sind unberechenbar. Gottes Wege sind sehr kreativ, um Menschen zu erreichen. Er geht nicht immer den Weg, den wir denken, sondern er hat unfassbare Möglichkeiten, Menschen auf sich aufmerksam zu machen. An den komischsten Orten, durch die komischste Art und Weise ist es möglich, dass Menschen auf einmal irgendwie eine Ahnung haben. Die Weisen wissen ja nicht viel. Die wissen, da ist ein Stern, da ist irgendwas. Und sie wussten irgendwie, da ist ein König der Juden. Woher wissen sie das? Ich habe keine Ahnung. Aber sie wussten, da ist etwas. Und dieses Etwas muss ich kennenlernen. Dieses Etwas muss ich nicht nur kennenlernen, ich muss dieses Etwas anbeten. Ich muss diesem jemanden, den ich dort erleben werde, den ich dort treffen werde, muss ich meine Schätze geben. Ich werde meinen Schatz öffnen und ihm die kostbarsten Gaben geben und ihm sagen, dass er mir hoch und heilig ist, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wer das ist. Und das Evangelium konfrontiert seine Leser und auch uns heute. Gleich zu Beginn im zweiten Kapitel, damit, indem es jede Form von Religiosität und Selbstgerechtigkeit bekämpft. Weil die Juden damals wussten, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Gott hat zu uns gesprochen. Die Propheten sind aus unserem Stall, die haben unseren Stallgeruch. Wir gehören zueinander. Wenn sich Gott jemand offenbart, dann uns. Und sie wurden hochnäsig, stolz, selbstgerecht und vor allem sehr religiös. Und Gott zeigt hier durch diesen Vers alleine, deine Religiosität kannst du dir sonst wohin stecken. Deine Religiosität, dass du um die Wahrheit einfach weißt, nutzt dir rein gar nichts. Nur weil du irgendetwas weißt und eine Kenntnis von etwas hast, verschafft das dir noch nicht eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Darum sagt mein guter Freund Charles Spurgeon, für die, die ihn nicht kennen, er ist leider schon tot, aus dem 19. Jahrhundert, wie er schrieb: Die erste Verbindung zwischen meiner Seele und Christus ist nicht mein Gutsein, sondern meine Schlechtheit. Nicht meine Verdienste, sondern mein Elend. Nicht mein Ansehen oder meine Stellung, sondern mein Fallen. Nicht mein Reichtum, sondern meine Not. Was für eine krasse Botschaft in dieser selbstgerechten Zeit, die Matthäus hier hineinbringt. Gott interessiert sich nicht für deine Stellung, er interessiert sich nicht für dein Reichtum, er interessiert sich nicht für deinen religiösen Status, er interessiert sich nicht für dein Prestige, sondern dort, wo du bekennst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich kann nichts vorweisen. Ich bin nämlich eigentlich jemand, der es gar nicht verdient hat, in seiner Gegenwart zu sein. Das, sagt Spurgeon, ist die erste Verbindung, die besteht zwischen meiner Seele und Jesus Christus. Und es ist interessant, dass die Weisen kommen ja an, indem sie in Vers 2 dann sagen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen oder uns vor ihm niederzuwerfen, ihn anzubeten. Die Weisen bleiben im Matthäusevangelium die einzigen tatsächlich, die König der Juden für Jesus persönlich bekennen. Also Jesus als König der Juden zu bekennen, das findest du im gesamten Matthäusevangelium nicht erneut. Diese Weisen, die eigentlich gar nicht in diese Szene reinpassen für einen Juden, sind die einzigen, die am Anfang des Evangeliums sagen: Jesus ist König der Juden und wir suchen ihn und wir wollen ihn finden. Und du wartest, du blätterst durch das Matthäusevangelium, schaust die Story und wartest darauf, wo sind Menschen, die erkennen, dass das dieser König der Juden ist. Und es fragt uns auch diese Frage: Erkennst du, dass Jesus der König der Juden ist? Dass er der Herrscher ist? Dass er der versprochene Regent ist über die Juden und noch viel mehr? Erst am Ende des Evangeliums, im 27. Kapitel, wie viel Kapitel hat das Matthäus-Evangelium? 28, genau. Erst im 27. Kapitel taucht wieder neu diese Wendung König der Juden auf. Es ist wieder bei Matthäus wie eine Klammer, die er zieht. Merkt ihr? Nur ist diese Szene, wo auf einmal Jesus als König der Juden betitelt wird, nicht etwas, was aus tiefstem Herzen über ihn gesagt wird und wo meine Herzenszuneigung Ausdruck verliehen wird, sondern Jesus wird von Pilatus gefragt: Bist du der König der Juden? Wisst ihr, am Anfang sind es die Weisen, die sagen, er ist es, er ist der König der Juden und wir suchen ihn. Und ganz zum Schluss haben wir da einen Regenten, einen Machthaber, Pilatus, der fragt: Bist du der König der Juden? Die Soldaten verspotten im gleichen Kapitel Jesus erneut und sagen: Komm, König der Juden, und schlagen ihn. Ihr kennt vielleicht diese Szene. Und ganz zum Schluss, der Abschluss, der krönende Abschluss, wird Jesus ans Kreuz genagelt und oben drüber wird geschrieben: König der Juden. Was für eine Botschaft, die Matthäus ganz zu Beginn seines Evangeliums setzt. Hier am Anfang erklären wir, er ist der König der Juden. Und wir sehen, was Menschen mit diesem König der Juden anstellen können. Die Geschichte geht weiter in Vers 3, nachdem also die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und endlich in Jerusalem ankamen und die Frage stellten: Hallo Leute, wir haben einen Stern gesehen und wir suchen den König der Juden. Wo finden wir ihn denn hier genau? Heißt es in Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Man kann sich an dieser Stelle fragen, warum kümmert es überhaupt König Herodes, dass ein Königbaby Jesus zur Welt gekommen ist? Warum macht er so ein großes Ding aus dieser Sache? Das heißt in unserem Text, dass er bestürzt wurde. Er ist innerlich ins Chaos verfallen. Er war aufgebracht, er war außer sich, als er hörte, da ist ein Baby geboren und das ist der König der Juden. In einem Zitat heißt es ein bisschen geschichtlich über den Herodes, was das für ein Typ ist. Dann kriegen wir auch einen Geschmack dafür oder ein Geschmäckle dafür, warum ihn das bestürzt hat. Herodes war ein äußerst begabter Mann, wurde aber später grausam und paranoid und setzte alles daran, seine Macht zu erhalten. In ständiger Angst vor Anschlägen auf sein Leben ließ er seine Frau und drei seiner Söhne hinrichten, um nur einige seiner grausamen Dekrete zu nennen. Was für ein Mann. Es heißt, dass er sehr wortgewandt war, in der Rhetorik sehr stark und auch im Nahkampf sehr geschickt. Also hochbegabt und erfolgreich als König. Aber dieser erfolgreiche Mann, könnte man eigentlich meinen, souveräne Mann, war so von Angst besessen, dass ihm seine Stellung geraubt werden kann und dass er vom Thron gestoßen werden kann, dass er sogar so weit geht, dass er seine eigenen Söhne und seine eigene Frau umbringen lässt. Was für ein Mann. Wenn du gerade auf Mannsuche bist, dann nicht so ein. So Herodes ist nicht so schick. Also Herodes Herrschsucht erklärt seine Bestürzung über diese Information sehr gut. Das ist ein König der Jude, der kann mir irgendwas streitig machen. Alles klar, ich muss dieses Kind finden. Unser Text, wir werden gleich dann nochmal tiefer einsteigen, sagt dann, dass er sagt, ich möchte auch dieses Kind kennenlernen, um es anzubeten. Wer das Matthäus-Evangelium kennt und nächste Woche in den Gottesdienst kommt, wird hören, dass Herodes überhaupt kein Interesse daran hat, diesem Kind zu huldigen, sondern es umzubringen. Das ist sein Plan. Wir könnten an dieser Stelle eigentlich weitergehen, weil wir haben jetzt von der Bestürzung des Herodes gehört. Aber schaut mal in eure Bibeln hinein, wenn ihr eine da habt. Da gibt es eine nette Information in Vers 3, die man fast überlesen könnte. Als aber der König Herodes es hörte, also dass Jesus geboren wurde, der König der Juden, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ganz Jerusalem ist auch in Aufregung und in Bestürzung. Ganz Jerusalem, die Bevölkerung, die dort gelebt hat, teilt dieselben Emotionen, die der Herodes hat. Warum ist die Bevölkerung in Jerusalem so aufgebracht? Nun könnte man sagen, natürlich, die Reaktion ist nachvollziehbar, denn ich weiß nicht, wenn wir so einen Herrscher hätten in Deutschland, wo wir wissen, dass er alles kurz und klein haut, und emotional überkocht und voller Zorn glüht, wenn er hört, dass da jemand ist, der ihm seinen Thron, seinen Platz streitig machen könnte, dann kann die Bevölkerung hochrechnen, was wird hier gleich passieren. Und es ist ja auch so, wie ich eben gerade gesagt habe, dieser erbarmungslose König, um die das Volk wusste, wird im Laufe des Kapitels ein Dekret erlassen, es verordnen lassen, dass alle Babyjungen unter 2 Jahre umgebracht werden, um einfach diesen Jesus irgendwie ausfindig zu machen. Also das Volk kannte ihren König und waren entsprechend mit der Situation, der König der Juden ist da, Bestürzung. Weil das, was jetzt kommt, ist nicht witzig. Wir haben Angst vor diesem König Herodes. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was uns Matthäus hier durch diesen Vers kommunizieren möchte. Ich glaube, dass Gottes Wort an dieser Stelle die Bevölkerung, die dort gelebt hat und voller Bestürzung war, massiv kritisiert, dass sie sich von Angst leiten lassen und in dieselbe Bestürzung verfallen wie der König. Denn im Alten Testament, im Sacharja-Buch, Kapitel 9, Vers 9, wurde angekündigt: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, also freu dich, rufe aus, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Kennt ihr diesen Vers? Es gibt Weihnachtslieder, die wir rauf und runter zu der Weihnachtszeit singen. Der König kommt, Tochter Zion, Frau, lassen wir das. Aber mit Weihnachten verbinden wir genau diesen Vers, der König kommt und wir freuen uns. Jerusalem, freu dich, dein König ist da. Aber interessant ist, dass die Weihnachtserzählung der drei Weisen, die da kommen, genau das Gegenteil uns predigt, als das, was wir ständig singen. Ja, sie hätten sich freuen sollen. Aber Jerusalem hat da nicht, ach ja, Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir. Sondern die waren im Chaos, die waren bestürzt. Und das ist eine massive Kritik, die Matthäus hier hineinpflanzt. Eigentlich, ihr lieben Christen werdet es später immer wieder singen, aber eigentlich war das am Anfang nicht so. Und was Matthäus hier eigentlich fragen möchte ist, der König der Juden, eure Erwartung, dass euer König kommt, er kommt und es kommt keine Freude in euch auf? Der König der Juden wird angekündigt, dass er da ist. Menschen sind auf der Suche nach ihm und es löst keine Hoffnung in euch aus. Das Einzige, wovon ihr besessen seid, wovon euer Sinn besessen ist, ist die Allmacht des Herodes. Und ihr habt Angst vor ihm, aber keine Erwartungshaltung, kein Respekt, keine Gottesfurcht vor dem König der Juden. Welche Rangordnung habt ihr Juden in Jerusalem eigentlich in eurem Herzen, dass diese Information, dass der König der Juden kommt, wie verheißen, in euch eben nicht Freude aufkeimen lässt, sondern ihr ins Chaos verfallt und Angst bekommt? Und ich glaube, nicht ohne Grund werden wir im 10. Kapitel desselben Evangeliums irgendwann aus dem Munde Jesu hören, Matthäus 10, ab 28 bis 33, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Ich warte kurz einen Augenblick, bis die Motorradfahrer vorbei sind. Der Herr segne unsere Mitbürger. Jesus sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das habt ihr bei meiner Geburt schon getan. Die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der wohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater, also ohne dass der Vater im Himmel es weiß, was mit diesem Sperling oder Spatzen passiert? Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Hört noch einmal ganz genau dieses Wort. Es ist wichtig, dass wir kein Wort verpassen von dem, was Jesus hier sagt. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und genau das ist hier gerade im Gange. Die Menschen sind eigentlich in der Erwartungshaltung nach dem König der Juden, aber sie merken, wenn dieser König wirklich kommt in unser Leben, dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Und die Konsequenzen, die das hat, dass auf einmal dieser König Jesus seinen Anspruch wirklich durchbricht in meinem Leben, wird etwas von mir abverlangen. Und das ist nicht schön für mich. Das scheint mir nicht attraktiv. Der Preis, den ich jetzt dafür zahlen müsste, wird zu hoch sein. Und ich glaube, dass dieser Vers uns deutschen Kirchen auch etwas predigt. Ich glaube, dass viele Kirchen keine wahre geistliche Erweckung und einen echten Glaubensaufbruch in Deutschland sich überhaupt wünschen, weil sie von der Furcht gelähmt sind, welche negativen Konsequenzen das für sie haben könnte. Was passiert, wenn Jesus wirklich durchbricht in unserem Leben und wir uns radikal zu ihm stellen und auf offener Straße, öffentlich, mit Haut und Haar bekennen, dass Jesus unsere einzige Hoffnung im Sterben und im Leben ist. Und ich glaube, die Kirche in Deutschland hat Angst davor. Sie hat Angst vor den Konsequenzen, die das mit sich bringt, wenn wirklich Jesus als König über uns durchbricht. Angst, Status zu verlieren, Ansehen, Privilegien, Prestige. Die Juden hatten an sich durchaus in Jerusalem kein Problem, dass König Herodes abgesetzt wird, weil das war nicht deren Traumbesetzung eines Königs. Sie wollten schon Veränderung, aber sie scheuten den Preis. Und das Bekenntnis, dass Jesus König ist, hat immer einen Preis gefordert. Und es wird auch in unseren Tagen einen Preis fordern, wenn wir vollmundig bekennen, Jesus ist König. Jesus ist Herrscher und er hat das Recht, in jede Facette meines Lebens, in jeden Lebensbereich hinein zu regieren, so wie er es sich wünscht. Und das wird auch gesellschaftliche Konsequenzen mit sich bringen. Sind wir bereit, als Einzelne und auch als Gemeinden uns zu diesem Bekenntnis zu stellen? Oder haben wir eigentlich Angst und sind in Bestürzung, wenn tatsächlich Christen sich aufmachen, Gemeinden sich aufmachen und Jesus Christus als die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben proklamieren? Denn später in der Apostelgeschichte, also das Buch nach den Evangelien, Jesus ist jetzt schon im Himmel und die Kirche wächst und die Christen verkündigen das Evangelium. Dort finden wir auf einmal in Apostelgeschichte 17, Vers 7 eine Aussage von Feinden der Christen, die sie abgeschleppt haben. Und hört mal ihre Kritik. Allesamt verstoßen sie gegen die Gesetze des Kaisers. Sie behaupten nämlich, dass ein anderer König ist, Jesus. Das ist schon zu damaliger Zeit. Nachdem Jesus schon längst weg war, waren Christen drauf und dran zu sagen, ja, wir respektieren unsere Regierung. Ja, wir beten für unsere Regierung, wir segnen unsere Regierung, wir unterstützen unsere Regierung dort, wo wir sie unterstützen können, aber unsere Loyalität gehört einzig, unsere uneingeschränkte Loyalität gehört einzig und allein einer Person. Und diese Person hat einen Namen und dieser Name gehört keiner Partei, sondern es ist der allmächtige Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Das ist unser König und unsere Loyalität gehört ihm allein. Und deswegen sagt 1. Petrus 3, Vers 14 zu den damaligen Christen, genauso wie zu uns heute, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt. Das ist, als wenn Petrus einen Kommentar schreiben möchte zum Matthäus-Evangelium Kapitel 2, wo wir gerade drin stecken. Der König kommt, Herodes ist drauf und dran, ihn kalt zu machen und das ganze Volk in Jerusalem ist bestürzt und in Angst, weil sie den Schrecken fürchten, den das Bekenntnis mit sich bringt, wenn du sagst, dass Jesus König ist. Und diese Frage schmettert uns das Evangelium jedem Einzelnen persönlich. Bist du bereit? Bist du bereit dazu, Jesus als König zu akzeptieren? Und was sind das für Gedanken, die dann in dir hochkommen? der Furcht, der Angst. Wovor hast du auf einmal Bammel? Gottes Wort sagt uns, Tochter Zion, Tochter Jerusalem, freue dich, denn dein König kommt zu dir. Der bestürzte Herodes will endlich wissen, wo Jesus zu finden ist. Und das lesen wir in den Versen 4 bis 6, was dieser Herodes dann tut, um herauszufinden, wo Jesus sich versteckt hält. Und Herodes versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Also wenn es irgendjemand weiß, dann sind es diese tapferen Juden, die religiöse Elite, die mir jetzt helfen kann, genau herauszufinden, wo steckt dieser Jesus, wo soll er zur Welt kommen. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du Bethlehem, Bethlehem ist wirklich klein und eigentlich unbedeutend aus menschlicher Sicht. Aber der Prophet hat gesagt, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Also wir sehen schon im Alten Testament wurde angekündigt, Gott dreht die Verhältnisse immer wieder auf den Kopf. Das, was wir für groß und Ansehen finden, ist bei Gott immer andersrum. Er erwählt immer das Unbedeutende, immer das Kleine, immer das Ausgestoßene, immer diejenigen, die niemand auf dem Schirm hat. Bethlehem, du bist keineswegs die geringste unter allen Fürsten Judas in diesem Land. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Das ist das Statement der Schriftgelehrten und der Priester. Okay, was haben wir hier? Die Botschaft des Königs, dass er kommt, trifft auf ganz unterschiedliche Gruppen in unserem Text. Und die sollen uns auch charakteristisch vor Augen gemalt werden, dass wir uns in ihnen spiegeln. Wo stehen wir? Sind wir eher der Herodes? Sind wir eher das Volk? Sind wir eher die Weisen? Oder sind wir eher wie die Priester, die Gläubigen der damaligen Zeit, die die Bibel kannten und die die Bibel auch geliebt haben? Was sehen wir? Herodes ist aufgebracht. Das Volk ist empört. Die Weisen suchen leidenschaftlich. Und die Priester? Was tun die Priester? Diese Theologen zitieren die Bibel und bleiben in ihrer Selbstgefälligkeit stecken. Da kommt jemand und sagt, der König der Juden ist geboren. Wenn es jemand weiß, wenn jemand in Erwartungshaltung ist, dann sind es die Gläubigen in diesem Land, die das Sagen haben in diesem Land. Und ich möchte von ihnen Antwort bekommen und sagen, ja, ja, wir können es sogar auswendig sagen, wo Jesus herkommen wird, wo der Christus herkommen wird. Denn in der Bibel steht, im Buch Micha, steht dies und jenes, was ich eben gerade zitiert habe. Diese Theologen, diese Gläubigen, sie haben die richtige Antwort. Daumen hoch. Sie haben es geschafft, das Richtige zu zitieren. Aber innerlich sind sie tot. Das, was sie gerade mit ihrem Mund gesagt haben, im Glauben zu ergreifen und endlich danach zu handeln, was sie in ihren Köpfen schon gelernt haben und sauber zitiert haben. Denn nach Vers 6, was wir gerade gelesen haben, ist es doch sehr, sehr interessant, dass die Schriftgelehrten und die Priester auf einmal gar nicht mehr vorkommen. Wo seid ihr? Ihr habt eben gerade die richtige Antwort gegeben, 100 Punkte für euer Bibelwissen. Ihr konntet es sehr, sehr wörtlich zitieren. Und jetzt? Was macht ihr mit eurer, ach so tollen, Bibelkenntnis? Das Kommen des Königs veranlasst diese Männer. Und das ist, müssen wir hören als Gläubige dieser Zeit. Das Kommen des Königs veranlasst diese Männer zu rein gar nichts. Sie verschwinden nach dieser Szene und waren nie wieder gesehen. Vielleicht sind sie noch nach Hause gegangen und haben gesagt, hey, der König hat mich heute gefragt, der König Herodes, woher der König der Juden gekommen ist, denn er ist gerade geboren und er hat mich gefragt, wo das steht, wo man herausfindet, wo er geboren ist. Und ich habe ihm die richtige Passage nennen können. Ich bin gut, oder? Eine pure Selbstgefälligkeit. Sie klopfen sich auf die Schulter und sind nicht in der Lage, sich den Weisen, die eigentlich völlig ungeeignet sind für diese Mission, sich den Weisen aus dem Morgenland anzuschließen und mit ihnen zu gehen und nur 8 bis 10 Kilometer zu gehen, um endlich den König der Juden kennenzulernen. Merkt ihr, was diese Passage uns kommunizieren möchte? Es ist ja schön, dass sie wissen, was in der Bibel steht, aber sie sind nicht in der Lage, das auszuleben, was sie wissen. Das hat in ihnen nicht die geringste Motivation aufgerufen. Ich möchte 8 Kilometer laufen, um dem zu begegnen, von dem ich eigentlich mehr weiß als alle anderen. Ich weiß von ihm alles. Niemand weiß so viel über ihn wie wir. Aber ich will ihm nicht begegnen. Ich habe kein Interesse, ihn zu hören. Ich habe kein Interesse, meine Knie vor ihm zu beugen. Ich habe kein Interesse, in Dankbarkeit auszubrechen und sagen, danke Herr, dass du Wort hältst, dass die Hoffnung endlich durchgebrochen ist und dass ich die Hoffnung persönlich kennenlernen darf. Und das ist ein wahnsinniges Wort an unsere Zeit, vor allem an uns Christen. Wir wissen so viel, aber haben wir Hunger, Dürsten, lechzen wir danach, in diese Begegnung zu kommen mit dem, von dem wir so viel wissen. Dass er ein Retter ist, dass er ein Heiler ist, dass er ein Helfer ist, dass er ein Vergebener ist, dass er ein Tröstender ist. Haben wir diesen Hunger in uns? Haben wir diesen Durst, danach auch zu handeln? Ihr Handeln beweist, dass sie nicht zu der Herde gehören, die der versprochene Führer hüten wird. Das ist nämlich das, was sie zitiert haben. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Da ist ein Hirte, der weiden wird und hüten wird. Sie zeigen, wir wissen das alles, aber wir gehören nicht zu dieser Herde. Wir sind nicht Teil dieser Herde. Wir wollen diesen König, diesen Führer. Ist in unseren Tagen ein bisschen schwierig, dieser Name, Führer. Aber der, der uns führt, den wollen wir nicht. Und Jesus wird später über die Religiösen in Matthäus 15, Vers 7 bis 8 sagen, Heuchler. Treffend hat Jesaja, ihr merkt, wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, darauf reitet Matthäus ständig rum. Treffend hat Jesaja über euch gesagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir. Sie singen mir Lieder mit ihren Lippen. Vielleicht tun sie das sogar auf einem Parkplatz. Vielleicht in der Kälte. Jetzt ist die Sonne da, Halleluja. Aber die Frage ist nicht, ob deine Lippen sich richtig bewegen und du die Worte lesen kannst, sondern ob wir das, was wir sagen, auch meinen. Ob unser Herz damit verbunden ist, mit dem, was wir da aussprechen. Matthäus 2 gibt uns die Lektion, dass religiöse Menschen sehr nah dran sind. Die sind sehr nah dran. Aber religiöse Menschen sind oft die Letzten, die Allerletzten, die bereit sind, diesen Jesus, an dem sie so nah dran sind, wirklich willkommen zu heißen. Ein Pastor aus den USA, Sam Storms, schreibt, stell dir vor, du kannst Gott anbeten, indem du singst und rufst und tanzt und lautstarke Treue und Liebesbekundungen abgibst und doch ist das alles nur Schein. Wenn das Herz nicht beteiligt ist, ist die Anbetung eine Täuschung. Man kann rechtgläubig und angesehen sein, wie es die religiösen Führer in jener Zeit waren. Man kann Gott inbrünstig und treu loben. Man kann nach allen äußeren Anzeichen sehr fromm sein. Aber das Herz ist weit weg und kalt und leblos. Und diese Passage ist eine ernste Warnung an alle Gläubigen, nicht nur äußerlich zu glauben, nicht nur äußerlich den heiligen Schein aufzusetzen, sondern entsprechend der Erkenntnis, die man hat, entsprechend der Wahrheit, die einen erfüllt, entsprechend dieser Wahrheit auch zu handeln, dass diese erkannte Wahrheit einen auch leitet, formt und prägt. Okay, wir müssen weitergehen, bevor ich anfange zu predigen. Herodes dagegen ist so eine Art Antibeispiel an dieser Stelle und er handelt total in Übereinstimmung seiner Überzeugungen. Und Herodes versucht, die Weisen für seinen bösartigen Plan zu missbrauchen. Und das lesen wir in Vers 7 bis 8. Habt ihr noch Kraft? Christusgemeinde Emmendingen? Christusgemeinde Emmendingen? Ja, ihr seid noch wach, gut. Vers 7 bis 8. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und erforscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Ich fand es interessant, in Vers 7 heißt es, dann berief Herodes die Weisen heimlich. Also er macht das nicht an der großen Glocke, hängt er das nicht auf und sagt, so jetzt machen wir mal hier einen Plan. Im Verborgenen handelt er hier. Und interessant ist, dass schon bis hierhin dieses Wort heimlich schon einmal vorkam. Kommt nicht oft im Neuen Testament vor, 4-mal, 2-mal im Matthäusevangelium, in Kapitel 1 und in Kapitel 2. In Kapitel 1 kam das schon einmal vor, dass jemand etwas heimlich getan hat. Habt ihr eine Idee? Na, ihr seid nicht schlecht, ihr seid wach. Feuer. Josef wollte Maria heimlich entlassen. Wir haben gelernt, dass er das heimlich tun wollte, um ihr Wohl sicherzustellen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Er hatte ihr Wohl im Blick, weil er dachte, hey, hier ist doch Ehebruch im Spiel, das ist doch alles Murks, was hier ist, aber ich habe sie lieb und ich möchte ihr Zukunft gewähren, deswegen entlasse ich sie heimlich, um ihr Wohl sicherzustellen. Herodes agiert hier auch heimlich, aber zeigt uns, dass seine Motivlage im Heimlichen nichts Schönes ist. Er agiert heimlich, um seinen Vorteil zu sichern. Er hat nicht das Wohl von anderen im Blick, sondern er will seinen Vorteil sichern. Und deswegen nimmt er sie in eine heimliche Beratungsstunde. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn Angela Merkel sagt, hey, Gudula, komm mal heimlich in mein Büro. Ich muss mal mit dir beratschlagen. Wow, was für ein Privileg. Gut, vielleicht denken auch einige, oh, es ist nicht so unbedingt ein Privileg. Ich bin froh, dass heute Wahlen sind, aber das ist nicht unser Thema jetzt. Aber wenn irgendwie Staatsoberhaupt einen einlädt, wow, das ist doch, das schmeichelt einen. Auf einmal kommen diese Fremden und dürfen zum König Herodes in eine persönliche Audienz und werden von ihm gehört. Aber alles nur aus Tücke. Was will uns diese Passage sagen für unsere Zeit? Natürlich haben wir in unserem Land, Gott sei es gedankt, um uns herum haben wir keine tyrannischen Könige, die das Christentum im Stile von Herodes irgendwie vernichten wollen. Doch sollte uns aufmerken lassen, in dieser Passage, dass der Feind im Verborgenen gerne Pläne schmiedet. Der Feind schmiedet Pläne im Verborgenen, um die Gläubigen, um das Werk von Jesus irgendwie kaputt zu machen, versuchen zu zerstören, anzugreifen und die Gläubigen klein zu halten. Darum gilt für uns, wenn Menschen oder Parteien oder Vereine oder irgendeine andere Organisation mit Macht und Einfluss ist und sich mit der Kirche, mit den Gläubigen verbündet, dann sollten wir genau Acht geben. Die drei Weisen waren völlig, ja, wir gehen jetzt halt zu diesem König und dann reden wir und dann sagt er uns, was er möchte. Findet diesen Jungen und dann machen wir gemeinsame Kiste. Oh, interessant. Schön, dass er auch das gleiche Herzensanliegen hat wie wir. Die Geschichte wird uns zeigen, dass es eine dicke Wendung gab. Diese Passage sollte uns prägen, dass wir als Gläubige, als Gemeinden und Kirchen Acht haben sollten, wenn Organisationen oder Parteien sich mit Kirche verbünden, um vermeintlich das gemeinsame, das gleiche Ziel zu erfüllen, was wir haben. Denn wenn wir eine Kooperation eingehen, die unheilig ist und die gute Nachricht von Jesus dann am Ende des Tages korrumpiert wird, verunreinigt wird, dann sind wir eine Lüge auf dem Leim gegangen. Versteht mich nicht falsch. Natürlich kann es sein, dass Gott uns als Christen, auch in Emmendingen, eine Möglichkeit gibt, außerordentlich in unsere Region auf die Gesellschaft einwirken zu können. Das gab es zu allen Zeiten und das kann es auch heute geben. Dass wir auf einmal einen Einflussbereich gewinnen, wo wir quasi hofiert werden und die Möglichkeit haben, Werbung für Jesus zu machen und den Glauben an Gott. Das kann passieren, dass Gott Gunst gibt in einer Stadt, in einem Land und die christliche Botschaft einen Wahnsinns-Impact hat. Das wäre schön, das ist gut. Aber auch Herodes gab vor, sich für Jesus zu interessieren, wie er sagt, damit auch ich komme und ihm huldige. Was ist also für uns angesagt? Wir brauchen als Christen unbedingt Unterscheidungsvermögen, wie wir uns positionieren in Gesellschaft, mit wem wir kooperieren, mit wem wir gemeinsame Sache machen, brauchen wir unbedingt Unterscheidungsvermögen. Was steckt hier hinter? Ist hier ein geheimer Plan, der uns eigentlich schwächen möchte? Oder ist hier eine Chance Gottes, in unsere Gesellschaft segnend hineinzuwirken, massiv als Salz und Licht zu wirken? Dafür müssen wir offen sein, meine Lieben, für göttliche Weisung. Das können wir nicht aus uns heraus erkennen. Wir brauchen Gottes Weisung, wie wir in diesen Situationen verfahren sollen. Denn das sagt uns der letzte Vers in diesem Text, in Vers 12. Und als die Weisen im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Das zeigt uns, liebe Gläubige, prüft es, bleibt in Verbindung mit dem Herrn und schaut, wie ihr euch positioniert. Verteufelt nicht gleich alles, aber nehmt auch nicht einfach alles auf, was nicht bei drei auf dem Baum ist, weil das ja eine tolle Möglichkeit ist, für uns als Gemeinde groß rauszukommen. Das kann nicht der Maßstab sein, sondern schaut genau hin und achtet auf die Wegweisung Gottes in diesen entscheidenden Fragen. Wir kommen zum Schluss. Abschließend zeichnet Matthäus einen ziemlich heftigen Kontrast zwischen den Priestern, von denen wir eben gerade gehört haben, und diesen heidnischen, gottlosen Weisen, die auf der Suche nach Gott sind. In Vers 9 bis 11. Die Weisen aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm oder beteten an. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Also zu damaliger Zeit sehr kostspieliges, sehr aufwendige Geschenke, Kostbarkeiten der damaligen Zeit. Welchen Kontrast zeichnet Matthäus ganz zum Schluss und fordert auch uns damit heraus? Die Priester, die wussten sehr viel über Gott und über diesen König. Aber sie handelten nicht danach. Die Weisen wissen gar nichts. Sie wissen nur eins. Und sie handeln. Sie sind entschlossen, das zu tun, was sie erkannt haben. Sie werden in unserem Text nicht darauf festgelegt, du kannst doch nichts, du weißt doch nichts, du weißt doch nicht, wo ist überhaupt der Prophet Micha im Alten Testament, kannst du den in deiner Bibel finden? Und dann hast du den Zugriff auf das Jesus-Baby. Sie wissen nichts. Sie wissen nur eins. Der König ist geboren und wir müssen ihn sehen. Wir wissen nichts von den Geboten Gottes, wir wissen nichts von seinen Weisungen, wir leben auch noch nicht auf dieser Spur, weil wir es nun mal einfach nicht wissen, wir sind Unkundige, wir fangen wirklich bei Null an, wir wissen nur eines, wir müssen diesen Jesus kennenlernen. Und das ist das Einzige, was sie wissen. Aber das Matthäus-Evangelium zeigt uns, wer wirklich in Gottes Furcht in einer lebendigen Nachfolge leben möchte. Und das sind nicht die Gläubigen der damaligen Zeit, die viel wussten, aber nicht handelten, sondern diejenigen, die wenig Wahrheit wussten, aber entsprechend dieser Wahrheit gelebt haben. Darum sagt Jesus in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nicht, wenn ihr auswendig gelernt habt, wenn ihr rezitiert habt, wenn ihr das, was ich gesagt habe, buchstabieren könnt, deklinieren könnt, konjugieren könnt, dann seid ihr nicht meine Freunde. Wenn ihr seid meine Freunde, uns verbindet eine freundschaftliche Beziehung, wenn das, was ich sage als König, auch einen Effekt hat auf deine Entscheidungen. Und das Matthäus-Evangelium wird uns noch lange beschäftigen und wird uns peu à peu, Stück für Stück, Jesus immer mehr entfalten. Wir werden immer mehr von Jesus erfahren in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich Jahren, solange wie das hier dauern wird. Und die Frage, die uns hier gleich zu Beginn gestellt wird, ist, sind wir Menschen, die sich auf ihr theoretisches Wissen verlassen, aber keinen Effekt haben, keine Gottesbegegnung in unserem Leben zu verzeichnen ist? Oder verbindet sich das Gehörte, was wir hier hören von Woche zu Woche, verbindet sich das Gehörte mit Glauben, mit persönlichem Vertrauen? Und vielleicht ist heute der Tag gekommen, an dem du anfangen musst, vor Jesus, so wie die Weisen es taten, vor Jesus niederzufallen, ihn anzubeten und es ihnen gleich zu tun, nicht mit Gold zu kommen, denn das ist nicht das, was wir bringen sollen, sondern das, was wir als Wertvollstes haben, ist uns selbst. Unseren Schatz zu öffnen, unser Herz zu öffnen und ihm alles zu opfern, alles anzuvertrauen, was wir haben. Lass uns zum Gebet aufstehen.